Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen zu dieser Kompressor-Sonderausgabe aus Linz. Sie hören diese Sendung ausnahmsweise mal nicht live, sondern als Aufzeichnung von der feierlichen Eröffnung der 40. Ars Electronica, eines der weltweit ersten und bis heute größten Festivals für Medienkunst. Fast 1500 Kreative aus 45 Ländern verwandeln diese Stadt gerade in ein riesiges Technik- und Kunstlabor. Und genau dahin wollen wir Sie mitnehmen in dieser Stunde. Und da stehen wir also auf der Ars Electronica, unser kleines Studio. Das sind zwei Tische in einer riesigen, und ich meine riesigen, ehemaligen Paketzustellungshalle hier in der oberösterreichischen Landeshauptstadt an der Donau in Linz. Und wir, das sind meine Kompressorkollegen Hartwig Fenz und Alexandra Mangel. Schön, dass ihr da seid, und ihr seid den ganzen Tag rumgelaufen, aber jetzt sammeln wir uns gerade wieder. Ihr müsst mir nochmal sagen, warum hattet ihr eigentlich unbedingt diesen Wunsch, zur Ars Electronica zu fahren, Alexandra?
Ja, es ist das vielleicht wirklich wichtigste Festival für Medienkunst. Der Prix Ars Electronica ist einer der wichtigsten Preise für Medienkunst, aber vor allem laufen hier auch genau die Leute rum, die in Grenzbereichen arbeiten und die Kunst und Wissenschaft verbinden. Das sind so die Nerds, Grenzgänger, Cross-Border-Worker, für die wir uns im Kompressor halt auch immer interessieren.
Hartwig, du bist hier der Musikliebhaber vor dem Herrn. Also du bist in unserer Redaktion bekannt und berüchtigt als echt Auskenner für elektronische Musik. Das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum du unbedingt her wolltest, oder?
Unter anderem, ja. Also in der Musik geistert ja seit einiger Zeit Zauberwort künstliche Intelligenz herum, wie eigentlich überall sonst auch. Und da war es natürlich jetzt mal interessant, hierher zu gehen und zu gucken, was auf dem Gebiet hier so läuft. Das hat ja auch immer relativ problematische Seiten. Insofern, dass es möglicherweise hier so eine Art Leistungsschau gewesen wäre oder ein Spektakel, was so alles geht. Und genau darum, um sich zu gucken, was da für Positionen hier dazu eingenommen werden, genau darum war es wichtig, hierher zu gehen.
Genau, darum wird es in dieser kommenden Stunde gehen. 16 Ausstellungsorte wollen wir bei dieser Ars Electronica besuchen und haben noch einiges zu tun. Das alles will besichtigt werden. Hier gerade in dem alten Postpaketcenter füllt sich der Saal. Es sind hunderte von Tische eingedeckt. Hier wird sozusagen die Ars Electronica gefeiert. Hier sind die ersten Preise vergeben worden. Es geht um die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt, um die Frage, wo die Grenzen vielleicht zum Verschwinden gebracht werden. Es geht um die Frage, welche sozialen und ethischen Verpflichtungen der Mensch aber auch gegenüber seiner Umwelt hat, zum Beispiel gegenüber der drohenden Klimakatastrophe. Und eine der Arbeiten, die uns besonders gefallen hat, die kommt von der britischen Künstlerin Charlotte Jarvis, die nämlich an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kunst laboriert. Was das heißt? Naja, sie hat zum Beispiel bereits einen eigenen Tumor wachsen lassen. Sie hat sich angesehen, wie ihr eigenes Herz außerhalb ihres eigenen Brustkorbs schlägt. Und ihr neues Projekt hier auf der Ars Electronica heißt In Posse. Lateinisch ist das, und es verfolgt das Ziel, das im ersten Moment vollkommen absurd scheint. Sie entwickelt weibliches Sperma. Aber warum? Charlotte Jarvis, nice to have you here.
Nice to be here.
Female semen. How did you come up with that idea?
It's actually a project that I started a long, long time ago, in a way. So when I was 18 or 19, I was studying art history along with fine art. And I was also beginning to learn about feminism. And I started to get really angry because the history of art that I was being taught was only men. And I was just beginning to read feminism, and I made a piece of work in response to that at art school. And in that piece of work, I went to a sex shop and I bought a fake penis, and I made Jackson Pollock-style paintings with this fake penis. So in a way, that was the beginning of this piece of work. And that was a long time ago. I was only 19.
Okay, also ich muss kurz übersetzen. Mit 18, 19 hat Charlotte Jarvis Kunst studiert und sich gleichzeitig angefangen, mit Feminismus zu beschäftigen. Und in der Zeit ist sie mal in einen Sexshop gegangen und hat sich so einen Kunstpenis gekauft und Kunst gemacht im Sinne von Jackson Pollock. Und im Grunde war das der Anfang ihrer Beschäftigung mit dieser Kunst, die sie jetzt macht.
Kind of skip forward about 15 years or so, and I've started making a lot of work with scientists, a lot of work with stem cells. And certainly for the past 6 years or so, I've had this idea that it might be possible using stem cells to make female sperm. and I've been asking scientists for about the last 6 years whether or not it is possible. And only just 1 year ago, I finally found somebody who said, actually, yep, that's exactly within the kind of remit of the things that I do, and let's have a go.
Also, seit 6 Jahren beschäftigt sie sich näher mit dieser Frage, ob es nicht möglich ist, aus ihren eigenen Stammzellen weibliches Sperma zu machen. Und sie hat tatsächlich Wissenschaftler gefunden, die das mit ihr gemeinsam möglich machen. Und ich würde doch gerne noch mal wissen, warum gerade Sperma? Was ist so besonders, so mythisch an Samen? Warum ausgerechnet diese Fixierung auf Samen? So, but why is it semen? What is so special about this mythological issue, about this special product in a way?
Yeah, I think mythological is a really, really great word to use. So I'm interested in semen as a magical substance, something that throughout history has been a kind of a literal but also a symbolic totem of potency, right? So patriarchal societies have described semen as being divine or equal to 10 drops of blood, or my favorite is that which sows the seeds of virtue in the female soul. Obviously, semen has been used in a way as a symbol of power, and a symbol of power that only belongs to men. So I'm interested in how we can use art and science to destabilize that hierarchy, to confront patriarchy, mm-hmm. and how that, just as an act in of itself, could be activism
okay.
as well.
All right. So seit Menschengedenken, sagt Charlotte Jarvis, wird der Samen im Grunde wie so eine magische Substanz behandelt, so eine Art Totem für die männliche und symbolische Kraft. Und diese Arbeit will im Grunde, ja, das, man kann sagen, kulturelle Narrativ neu schreiben. Es will Kunst und Wissenschaft dazu nutzen, also im Grunde diese schon ewig dauernde Hierarchie zu sprengen. On the one hand, you are on your scientific way to grow sperm cells from your body. But how about the fluid part of the semen?
Yeah, the actual cells are being grown in Leiden. But then, because I'm interested in the materiality of semen as well, in it as a substance, the actual seminal plasma, which is the fluid part of semen, is also really important. So that I've been making with a gallery called Kapelitzia mm-hmm. in Ljubljana. And for that, it's kind of like a recipe, like a cooking recipe, to make artificial seminal plasma. But there's one ingredient that we needed to change, and that ingredient is bovine plasma. So that's a substance that comes from the blood of cows. Mm-hmm. And I didn't really want the first female sperm to also be cow sperm and mm-hmm. potentially male cow sperm.
Okay.
So what we've done there is replace that ingredient that comes from cow's blood with the same ingredient from the blood of women.
Right.
And the first time we did this was with 13 different women, which is a witch's coven, including myself. And we saw it as a collective act of activism, a collective act of feminism, to say not just a woman, but women together will make this seminal plasma.
Ich habe Charlotte Jarvis gefragt, wie es denn dazu kommt, dass man zu dem Sperma auch diese spezifische Konsistenz jetzt hinbekommt. Und sie sagt, im Grunde bedarf es dem Plasma von Rindern, aber das kam ihr irgendwie nicht passend vor, für das erste weibliche Sperma Rinderplasma zu nutzen. Und deswegen ist das, was jetzt passiert, so eine Art Sammelprozess. Sie hat verschiedene Frauen gebeten, ihr Plasma herzugeben, und aus dieser Flüssigkeit, aus diesem kollektiven Akt, wird sozusagen diese symbolische Ablehnung der männlichen Hierarchie gebaut. So in the end, you are already planning a super duper party reenactment from the ancient Greek festival of Thesmophoria. What kind of party is that?
Yeah, so I'm interested in putting the project in the context of the history of patriarchy. So it's not just about saying, oh, in the future women will be able to make their own sperm. It's a lot about us thinking about why the world is the way that it is and why we've had patriarchal societies. So the biggest festival in the whole of ancient Greece, the most number of people over the largest area, was called the Thesmophoria. And it was a fertility festival. We know virtually nothing about it because it was women only. And because of that, it was nearly completely undocumented. So it's this amazing mystery. It's this kind of beautiful mystery within the history of Western culture. And lots of people are very fascinated by it. And what I want to do is contextualize the idea of this female sperm through reenacting the thesmophoria. So at multiple points within the life of the project, we will be having a thesmophoria with different groups of women. All those women will be donating their blood to the project. And they will all be redesigning it for themselves. And I don't know what's going to happen in those festivals. The idea is that that group of women make the festival for themselves. And I'm doing the first one in Ljubljana in about 3 weeks' time.
Wow. Okay, also in 3 Wochen wird das erste große Thesmophoria-Festival steigen. Das ist sozusagen der Endpunkt dieser großen Reihe. Das ist ein Festival, was sich orientiert an einem alten griechischen Mythos, an einem feministischen Fest, über das es ganz, ganz wenige Unterlagen gibt. Denn das ist ein absolut weibliches Fest, in dem es um die Fruchtbarkeit geht, eine Fruchtbarkeitszeremonie zu Ehren der Göttin Demeter. Und lauter Frauen werden ihr Blut geben und werden vorbeikommen. Und es gibt auch einen sehr, sehr schönen Vorgeschmack auf dieses Festival. Hier kann man eine Videoarbeit sehen, da springt eine Frau ins Meer, in der Hand eine Petrischale mit weiblichem Sperma. Das ist so eine Art sinnliche Privatfeier dieser neuen Samenflüssigkeit. We wish you to celebrate Thesmophoria very soon. Charlotte Jarvis, thank you so much for joining us.
Thank you.
Wir machen also Radio von der Ars Electronica. Es gibt aber auch Radio als Gegenstand und Thema dieses Medienkunstfestivals. Und wir hören mal einen Ausschnitt aus der Arbeit von Tom Kubli, Radio Sans.
Das ist ein Lass-Benzin. Ja.
Nicht ganz einfach, sich unter diesen Hunderten oder Tausenden von Installationen, Filmen, Performances für einige zu entscheiden. Bei dieser hier waren wir uns ziemlich schnell einig. Radio Sans heißt diese begehbare Installation von Tom Kubli, in der mehrere Radiosendungen gleichzeitig laufen, aus verschiedenen extra präparierten Radiogeräten kommend, immer wieder neu zusammengesetzt. Der Autor, Komponist und Künstler Tom Kubli ist jetzt bei mir. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und lassen Sie uns doch mal kurz gemeinsam beschreiben. Also diese Installation befindet sich hier in diesem ehemaligen Paketzustellungsamt im Kellergeschoss in einer, ja, so einer Art Tiefgarage anmutenden Halle. Da stehen zahlreiche schwarze Radiogeräte. Wie viele sind es eigentlich genau?
Das sind 16 Stück.
16? Und das sind diese Geräte, bei denen man den Sender eigentlich noch per Hand einstellen kann, theoretisch. Hier werden sie von Maschinen eingestellt.
Genau.
Sie stehen auf unterschiedlich hohen Podesten und spucken immer wieder Sounds aus. Wir laufen dazwischen herum und irgendwie stellt sich so ein Gefühl der Befremdung ein, der Befremdlichkeit. Wir können nicht so richtig andocken. Wir erwarten immer, dass jetzt irgendwo mal eine längere Tonspur kommt. Aber wir werden radikal enttäuscht. Wie kommt dieses Befremden zustande?
Naja, also es ist auch so, dass das Befremden vielleicht ein bisschen dadurch zustande kommt, dass das, was da generiert wird, zu einem Teil von der künstlichen Intelligenz generiert wird und die Ästhetik sich nicht notwendigerweise auf das einlässt, was man jetzt als Mensch, als Ästhetik erwarten würde. Ja? Es ist schon so, dass das alles live generiert wird, das heißt, sind Live-Radio-Streams und man kann ausschließlich oder der Algorithmus kann ausschließlich mit der Information umgehen, die er live findet. Mhm. Auf verschiedenen, also das sind 20 Radioprogramme, die da überwacht werden im Hintergrund und der Algorithmus schaut nach Sprache, nach Musik und ordnet es nach verschiedenen Kriterien ein und setzt das wieder zusammen.
Okay, also wenn man jetzt beispielsweise in den Morgenstunden dieses Programm laufen ließe und dann die diversen Privatradios abhören würde, dann hätte man wahrscheinlich so ein Potpourri von wahnsinnig guter Laune und viel Werbung und das würde sich dann wahrscheinlich zu so einem großen plastikartigen Gebabbel zusammenbauen.
Genau, also wir hatten auch das Problem beim Testen, dass je später abends es wurde, desto mehr Musikanteile hatten wir und konnten nicht mehr, also wir hatten nicht mehr viele Sender, die mit Sprache eben operiert haben. Das heißt, wir mussten dann auch irgendwann anfangen, bei der Arbeit morgens damit zu arbeiten, damit der Sprachanteil eben höher ist. Und es ist schon so, dass eine Analyse stattfindet. Das ist der eine Teil davon. Das heißt, es wird geschaut, was passiert, welche Art von Sprache findet da statt. Es werden bestimmte Begrifflichkeiten auch überprüft. Und dann gibt es eine Resynthese, eine Art Kompositionsprogramm. Und das versucht eben aus diesen vielen disparaten Schnipseln durch eine Anordnung auf verschiedenen Radios, also über die Radios hinweg, auch im Raum, über die Skulptur hinweg, eine Art Kontinuum, also die Illusion einer Zusammengehörigkeit zu erzeugen. Das funktioniert, wie man am Anfang von Ihnen gehört hat, nicht immer eindeutig.
Ja.
Aber es gibt natürlich auch verschiedene Phasen und der Algorithmus erzeugt auch verschiedene Geschwindigkeiten, auf denen es mal für das menschliche Empfinden besser oder vielleicht auch mal schlechter funktionieren kann.
Nun gibt es ja bei der digitalen Bildgestaltung dieses schöne, doch auch recht neue Phänomen der Deepfakes, wo man also wirklich im Grunde Leuten wie Obama oder Trump schon auch beliebig Sprache unterjubeln kann und die wirklich qua Bildbearbeitung nochmal an den Mundwinkeln feilen kann und so weiter. Wir arbeiten beim Radio, wir wissen, was da schon möglich ist an Fake, allein durch Schnitte, allein durch Lupen, am Auslassen von Sinnzusammenhängen. Was ist aber das, was die KI machen kann, was über diese, sagen wir, analogen Fakes, die ja eh schon möglich sind, hinausgeht?
Also es geht tatsächlich um das Bending von Informationen. Es geht darum, Informationen erstmal schnell zu selektieren. Das ist die Aufgabe der KI. Die KI kann sehr schnell Entscheidungen treffen, Selektionsentscheidungen treffen, was sie sucht. Und sie kann auch sehr schnell das Ganze wieder resynthetisieren nach bestimmten Strukturen, nach bestimmten Kriterien. Direkt würde ich sagen, die Geschwindigkeit ist ein ganz erheblicher Unterschied gegen den analogen Schnitt, zum Beispiel im Radio. Die Idee hinter der Arbeit ist auch ein bisschen so, dass die Menge und Quantität an Informationen, mit der wir konfrontiert sind, immer größer wird, aber auch die Schnipsel immer kleiner werden mit Informationen, mit denen wir umgehen müssen. Und das muss sich irgendwie für uns auch in unserem Kopf, in unserem Gehirn zusammensetzen. Und das ist im Prinzip so eine Art Modell dafür, wie das in sehr hoher Geschwindigkeit passieren kann.
Warum dieser Titel Radio Sense?
Radio Sense spielt natürlich ein bisschen an auf das Sandhafte, auf das Granulare. Ich bemühe mich da gerne den Begriff der granularen Realität. Das bedeutet, granulare Realität sind kleinste Teile von mediatisierter Realität, also Schnipsel, die ich aus den Radiostreams rausschneide, der Algorithmus, ich mache das ja überhaupt nicht, der Algorithmus rausschneidet, ja, und in sehr hoher Geschwindigkeit, also fast wie Sand am Meer, wieder zusammensetzt zu einer Art Kontinuum. Ja? Und dann würde man auch, wenn man am Meer steht, würde man nicht sagen, okay, ich stehe hier vor 1 Milliarde Sandkörnern, sondern man würde sagen, ich stehe hier am Strand.
Mhm. Der deutsch-schweizerische Musiker, Autor und Regisseur Tom Kubli hat uns seine Arbeit Radio Sense vorgestellt, bei der künstliche Intelligenz Radiosequenzen sortiert und auf manchmal sehr verstörende Weise neu zusammensetzt. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Und auf der Ars Electronica läuft natürlich auch jede Menge richtig guter, neuer elektronischer Musik. Traditionell freitagabends läuft hier in der Post-City in Linz in dieser riesigen Paketzustellungshalle auf mehreren Floors die Ars Electronica Nightline. Unter anderem in diesem Jahr dabei die ultra tanzbaren Sounds von Moritz Simon Geist. Glauben Sie es oder nicht, alle gespielt von Robotern. Ein unglaubliches Bühnenspektakel. Da schlagen kleine Motoren auf leere Flaschen, alte Festplattenteile klicken im Takt und der Bass kommt von alten Rechnergebläsen. Auch musikalisch ein Fest. Hier ist Moritz Simon Geist mit Maschine. So, einen kleinen Eindruck haben wir Ihnen hoffentlich schon vermitteln können, warum Sie unbedingt noch bis Montag hier zur 40. Ars Electronica ins schöne oberösterreichische Linz kommen sollten. Jetzt begrüße ich zwei Menschen, ohne die hier gar nichts liefe. Herzlich willkommen, Gerfried Stocker, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter des Ars Electronica Centers und gemeinsam mit Christine Schöpf auch künstlerischer Leiter des gesamten Festivals. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Und ich begrüße Herbert W. Franke. Ja, genau, es ist der Herbert W. Franke, Science-Fiction-Autor, Höhlenforscher und wahrscheinlich sogar Begründer der elektronischen Kunst generell, der dieses Festival 1979 mit aus der Taufe gehoben hat. Wie schön, dass Sie beide hier sind. Und bevor wir sprechen, lassen Sie uns ganz kurz gemeinsam hören, wie dieses Festival eigentlich einmal angefangen hat. Mein Kollege Philipp Arlt war im Archiv.
Ihr Menschen habt da eine schöne Stadt.
1979. Die Zukunft in Linz beginnt mit einem sprechenden Roboter. Die Hauptstadt Oberösterreichs, bekannt für Stahlproduktion und Anton Bruckners romantische Musik, wird auf einen Schlag zum wichtigsten Ort für die Kultur der Zukunft. Das erste Festival Ars Electronica, zum Auftakt ein riesiges Open-Air-Spektakel, eröffnet von SPA 12.
SPA 12 ist ein menschenfreundlicher Roboter aus New Jersey, der eigens für diesen Anlass das Programm einer klugen Eröffnungsrede geschluckt hatte. Diese Rede hatte nur einen einzigen Nachteil. Sie artete in unverständliches Gekrächze aus.
Das Open-Air-Spektakel, die Klangwolke, soll Kultur für alle sein. Das Donauufer in Linz wird bespielt mit Musik und Videokunst.
Die Bevölkerung von Linz wurde eingeladen, aktiv mitzuarbeiten. Jeder sollte sein Radio ins Fenster stellen, um die Wirkung der Klangwolke zu vergrößern.
Etwa 100.000 Besucher lockt das Gratis-Spektakel an, ein Vielfaches von dem, was die Veranstalter erwartet haben. Aber die Ars Electronica ist noch mehr. Bereits 1979 wird sie zum Podium für die Vorreiter der Computerkunst, die hier ihre Werke und Erfindungen in Grafik, Bewegtbild und Computermusik präsentieren.
Das Computersystem liefert uns den Stil und der Künstler hat die Möglichkeit, innerhalb dieses Stils frei zu gestalten.
Ich habe von Herrn Dr. Falser damals auch einen sprechenden Computer bekommen, den habe ich in einem Bild eingebaut.
Das System beginnt mit deren Bildschirm, das ist der Bildschirm, das kleine Ding da, gezeigten Aufforderung, bitte Befehl eingeben. Und ab jetzt tut es, was immer ihm der Mensch befiehlt.
So, ich darf Sie jetzt bitten, die Preise, die goldenen Nikas zu verleihen. Die arme Karin schleppt sich ab. Das ist ein garantiert diebstahlsicherer Preis. Er wiegt 9,5 Kilo.
1987, der erste Prix Ars Electronica wird verliehen. Ein Preis für Medienkunstschaffende in Form der kopflosen griechischen Siegesgöttin Nika. 1996 wird das Ars Electronica Center eröffnet, ein Museum, das nicht die Vergangenheit bewahren, sondern die Zukunft präsentieren soll.
Was hat ein Blumenbeet in einem Museum der Zukunft zu tun? Viel, denn der Gärtner ist dieser Roboter, der via World Wide Web gesteuert wird.
Wenn die Kunst diese Materie, vor der manche Angst haben, bewältigt, dann werden sicher in einiger Zeit auch wir alle diese Materie bewältigen. Und das ist doch tröstlich.
Ein kleiner Ritt durch die Anfänge der Ars Electronica. Herbert W. Franke, wir dürfen es verraten, denn Sie sehen nicht so aus. Sie sind 92 Jahre alt. Mit welchen Gefühlen marschieren Sie dieser Tage über die Ars Electronica? Hätten Sie sich damals 1979 vorstellen können, dass es 40 Jahre später so ein großes Festival wäre?
Das habe ich mir natürlich nicht vorgestellt, denn ich bin der Meinung, dass auch ein Science-Fiction-Autor nicht in die Zukunft schauen kann. Und da kann nur hoffen, dass es so wird. Und ich war wirklich unglaublich überrascht über diese Anteilnahme, die auch hier ganz ans Linz für die Ars Electronica findet. Und ich habe mich auch gefreut, dass man einiges nicht aufgegeben hat, was ich ein bisschen befürchtet habe. Es ist ja klar, dass man mit Computern und Vocodern und allen möglichen elektronischen Instrumenten interessante Effekte, künstlerische Effekte, wenn man so will, erzeugen kann und dass, wie ich meine, auch die Bevölkerung Interesse daran haben. Das muss nicht für jeden gelten, aber es wäre natürlich eigentlich verwunderlich, wenn das auf Desinteresse stoßen würde. Und der Roboter, der da herumgelaufen ist, der wäre meines Erachtens nicht unbedingt nötig gewesen.
Nun ist der Zuspruch in diesem Jahr wirklich kolossal, Herr Stocker, und Sie sind seit inzwischen ja 25 Jahren auch federführend dabei. In diesem Jahr feiern wir die 40. Ausgabe, aber das Motto, das klingt sehr verhalten. Out of the box, the midlife crisis of the digital revolution. Warum dieser Titel? Woher diese Katerstimmung?
Ja, die Midlife Crisis war auch eine Idee, über unsere eigene Rolle ein bisschen zu reflektieren. Man kann ja nicht einfach nur 40 Jahre abfeiern in einem Feld, das sich so dynamisch verändert und wo Skepsis und Kritik von Anfang an notwendig war. Das liest man in den ersten Einführungsworten der Ars Electronica von 1979, dass es darum geht, diese Entwicklung auch immer mit einer guten Portion Skepsis und Kritikfähigkeit zu betrachten. Und diese 40 Jahre sind ja nicht nur unsere Geschichte, sondern sie sind eigentlich die Geschichte der sozialen Kolonialisierung des elektronischen Raums. Damals hat es begonnen mit den ersten Desktop-Computern, mit dem Personal Computer, dem PC. Mittlerweile ist es so, dass wir wirklich dort angelangt sind, wo die Visionäre vor 40 Jahren eigentlich erwartet haben, dass die Welt sich hinentwickeln wird.
Jetzt ist also die Büchse der Pandora geöffnet, die Box ist offen, die Digitalisierung verändert unseren Alltag und unseren gesamten Planeten in einer enormen Geschwindigkeit. Kommen wir Menschlein da überhaupt noch nach und was ist die Aufgabe der Kunst in diesem enorm beschleunigten Prozess, Herr Franke?
Ja, also so sehe ich das Ziel und die Aufgabe der als Elektronik nicht, sondern es ist so, dass durch die Elektronik einige Effekte möglich werden. Ja, also das kann akustisch sein oder visuell, sodass also auch Teile der Bevölkerung, die keine Instrumente beherrschen, viel leichter einen Zugriff haben auf Kunstausübung. Und es war ja in der Tat so, dass relativ wenig Stellen Zeichengeräte standen, die von Computern gesteuert waren. Ich habe von einigen Kollegen gehört, es ist einfach ein Vergnügen, ja, zuzusehen, wenn sich ein Filzstift etwa über eine Zeichenfläche bewegt. Also ich habe das selbst einmal machen können. Das war bei Frieda Nake, der hat mit Wohlwollen dem zugesehen, war aber dann sehr ärgerlich darüber, dass er die Stifte austauschen musste. Das waren also Apparaturen, bei denen man noch nicht automatisch die Farbe wechseln konnte, sondern da musste man die Bewegung einstellen und einen anderen Stift reinstecken. Und das ist inzwischen natürlich längst nicht mehr nötig. Und trotzdem möchte ich meinen, dass etwas anderes noch eine Rolle gespielt hat. Es hat ja eigentlich lange Zeit keine Kunstwissenschaft gegeben oder sagen wir so, keine Bemühungen, kunstwissenschaftlich zu erklären, ihre Affekte, die Wirkung auf das Publikum und so weiter. Und gerade in dieser Zeit war es möglich, mit Informationstheorie oder auch mit Kybernetik einige Erklärungen für die Effekte zu geben, die man beim Genuss von Kunst verspürt. Mhm. Und es war für mich zumindest ein Anliegen, dass man bei der Ars Electronica neben dem Kunstgenuss, den man vermitteln möchte, auch ein paar Stunden der Wissenschaft widmet.
Die Grundlagen, um diese Kunst zu verstehen, die werden wirklich in dem Ars Electronica Center deutlich und da sind Sie ja ganz, ganz groß dabei, das wirklich mit organisiert und gegründet zu haben, Herr Stocker. Wenn diese Digitalisierung so deutlich um sich greift, wie sie das tut, steigt dann eigentlich auch automatisch das Interesse des Publikums an diesem Festival? Merken Sie das in direkter Korrelation?
Natürlich absolut. Die weltweite Begeisterung, Euphorie, die Aufmerksamkeit, die Digitalisierung endlich bekommt, ist etwas, das wir unmittelbar spüren. Wir merken auch, wenn wir im künstlerischen Bereich weiter schauen, dass natürlich in den letzten 10, 20 Jahren weltweit ganz viele Universitäten entstanden sind, die Medienkunst unterrichten. Das gab es ja damals noch nicht. Da musste man entweder Kunst oder Technologie oder beides studieren. Heute haben wir in jeder Stadt Universitäten, die darauf ausgerichtet sind und wir sehen wirklich weltweit hier einen enormen Boom. Und ich glaube, das Interessante ist, eben, dass die Kunst uns schon dabei hilft, diese neuen Lebensrealitäten zu verstehen. Die Kunst tut das, was sie immer gut kann. Sie schafft Bilder, Symbole und Geschichten, die wir brauchen, um diesen Wandel auch einordnen zu können, um die Verbindung herzustellen zwischen dem, was in unserem Leben passiert und was also die Triebkräfte hinter dieser Technologie sind.
Nun stehen wir hier in der legendären Post City, in diesem wirklich opulenten Gebäude und überall blinkt es und überall sind Performances zu sehen, sind Installationen. Das ist aber das letzte Jahr, dass diese Post City bespielt wird, richtig?
Genau, die Post City ist ja dieses ehemalige Postverteilerzentrum, das aufgelassen wurde, weil es schlichtweg zu klein war für ein Resultat der digitalen Revolution. Es werden mehr Pakete verschickt als jemals zuvor. Und wir hatten das Glück, jetzt 5 Jahre lang dieses Gebäude zu bespielen, bevor es nun letztlich doch abgerissen wird und anderen Immobilienprojekten weichen muss. Es hat das Festival verändert, aber wir freuen uns auch schon auf die neuen Herausforderungen, das Festival an einem anderen Ort auch wieder neu zu erfinden.
Herr Franke, sind Sie schon ein bisschen rumgelaufen und haben irgendetwas entdecken können, was Ihnen besonders gefallen hat auf diesem Festival dieses Jahr?
Das hat mich außerordentlich beeindruckt. Ich bin sehr überrascht. Ich habe das nicht in dieser Intensität erwartet. Wir haben uns einmal darüber unterhalten, dass man nicht versäumen sollte, auch für die allgemeine Bevölkerung, nicht für Wissenschaftler, verständliche Aussagen über Kunst zu machen. Und das ist heute selbstverständlich, wenn Sie ausgehen von der Tatsache, dass jedes Kunstwerk ein Angebot für Wahrnehmung ist. Das heißt also, ich muss eigentlich mit der Kybernetik, die mir zur Verfügung steht, die Wahrnehmung, die Phänomene der Wahrnehmung etwas analysieren und überlegen, wie sich das auf den Menschen auswirkt.
Wie man das im hohen Alter noch pflegen kann, das können wir sehr, sehr beeindruckt von Ihnen lernen, Herbert W. Franke, einer der Gründungsväter der Ars Electronica. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch und herzlichen Dank auch an Gerfried Stocker, den künstlerischen Leiter. Vielen Dank. Wir senden heute eine Stunde lang von der 40. Ars Electronica, dem größten Festival für Medienkunst und Musik im oberösterreichischen Linz. Und meine Kollegen Alexander Mangel und Hartwig Fenz sind jetzt bei mir wieder am Laden sozusagen, denn ihr beide seid heute ausgeschwärmt. Alexander, du hast dir eins der großen Kernstücke dieses Festivals angeschaut, das Cyber Art Festival im ehemaligen Ursulinenhof. Das ist ja so ein schmuckes Kloster, das wirklich buchstäblich vom Keller bis zum Dachgeschoss bespielt wird. Da sind die Gewinner der diesjährigen Nika zu sehen. Das ist sowas wie ja, der Oscar, der Ars Electronica, preisgekrönte Medienkunst. Wie war das? Was hat dich besonders überzeugt?
Also mich haben tatsächlich einige der Arbeiten wirklich begeistert und also richtig weggefegt hat mich eine Virtual Reality Installation von Kalina Bertin, eine Kanadierin, die goldene Nika für Computer Animation bekommt. Da schnallt man also die Virtual Reality Brille auf und taucht ab in eine fremde Welt.
Hi Kalina, it's me. I think it started again.
Was man da hört, sind Sprachnachrichten der Geschwister der Künstlerin, die beide an einer bipolaren Störung erkrankt sind. Und man hört nicht nur diese Sprachnachrichten, die Künstlerin wie ein Tagebuch verwendet hat, sondern man taucht virtuell in die psychische Welt dieser Geschwister ein. Also man steigt zum Beispiel durch die Decke des Zimmers in so einen leuchtenden Kosmos, wo man mit den Händen Lichtmuster, Lichtstrahlen zaubern kann, was wahnsinnig beeindruckend ist. Oder man versinkt aber auch in so einen düsteren Dschungel, wo man Bedrohungen ausgesetzt ist, wo plötzlich ein Messer vor einem auftaucht. Und warum Virtual Reality dafür so wichtig war, das hat mir Kalina Bertin auch erklärt.
With VR you're able to put somebody inside of an inner landscape. When you're watching a screen, you're very much in a third person point of view, but when you're in a VR piece, automatically there's a first person point of view. You're more directly engaged because there's embodiment, right? So in order to generate empathy towards something as complex as bipolar disorder, VR was a very interesting and enriching medium to experiment with.
Also sie betont, dass Virtual Reality die Perspektive verändern kann, dass die Körperlichkeit der Erfahrung so wichtig wird. Und das hat bei mir total funktioniert.
Eine andere sehr abgefahrene Arbeit, die beschäftigt sich mit der berühmten Schnittstelle Mensch-Natur auf eine sehr drastische Weise. Wir haben heute lange zusammen gestaunt über so einen japanischen Künstler, der sich im Selbstversuch Chlorophyll unter die Haut bringen lässt, wie so ein menschliches Versuchskaninchen. Aber du hast dir sowas Ähnliches angesehen, was längst nicht so drastisch ist und dir trotzdem sehr gefallen hat.
Wir können ja mal kurz reinhören in die Arbeit von Spela Petric. Was man da hört, ist ein Gebärdendolmetscher, der Pflanzen von den Lippen abliest. Also ja, Pflanzen haben Lippen, aber nur, wenn man das mikroskopisch vergrößert und dann sieht man tatsächlich Öffnungen, die lippenähnlich sind und die sich auch bewegen wie menschliche Lippen. Und die Künstlerin hat tatsächlich einen Gebärdendolmetscher da rangesetzt. Und den hört man hier.
Kann er das transkribieren? Weißt du, was die sagt,
ja,
die Pflanze?
Ja, das kann er transkribieren. Es kommt jetzt kein sinnvoller Satz dabei raus, natürlich. Okay. Also als ich in dem Raum war, kam gerade eine japanische Besuchergruppe da rein. Als die verstanden haben, wie diese Arbeit funktioniert, haben die sich schlapp gelacht. Okay. Also das war so ein Moment, wo ich überzeugt war, dass die Künstlerin sich über die Reaktion sehr gefreut hätte, weil die nämlich sich tatsächlich sehr ernsthaft und auch wissenschaftlich mit der Beziehung von Menschen und Pflanzen auseinandersetzt und aber hier so einen Weg gewählt hat. Also zum Beispiel lässt die Pflanzen nicht in Samen, sondern so in künstlich erzeugten Gebärmuttern züchten. Also das hat alles einen ganz komplexen Hintergrund. Diesen Ansatz hier zu wählen, so was Absurdes, das finde ich einfach, gibt den Geist der ganzen Veranstaltung hier nochmal besonders schön wieder.
Und Hartwig, du hast dich auf den langen Weg gemacht zu einem Kloster vor die Tore der Stadt. Also ich glaube, eine 20-minütige Busfahrt hast du immerhin auf dich genommen. Hat sich die Reise gelohnt?
Hat sie. Wir hören mal was. Was wir hier hören, sind Glocken, ein Glockengeläut, nicht zu verwechseln mit einem Glockenspiel. Das hat sich nämlich der Abt des Klosters angeschafft. Diese Glocken dann auch so stimmen lassen, dass man sie spielen kann. Und wer das getan hat, ist Volkmar Klien. Das ist ein Künstler und Kunstprofessor hier in Linz, der auch schon mal in der KI gearbeitet hat, also in der künstlichen Intelligenz in einer Gruppe mit Computerwissenschaftlern. Und Volkmar Klien hat mir dann was erzählt über die Rolle von künstlicher Intelligenz in der Musik. Das war ja das, wo es gerade in den Musikbereichen in der Ars Electronica genau drum ging. Und da hat Volkmar Klien dieses dazu gesagt.
Die Aufgabe von Künstlerinnen und Künstlern ist, diese AI-Methoden für Sinnlosigkeit zu erobern, also Sinnfreiheit, dass es eben nicht gesteckte Ziele gibt. Ineffizienz ist wichtig im künstlerischen Kontext.
Ja, ich habe ihn da getroffen in diesem prächtigen Kaiserzimmer und er hatte da eine riesen Standuhr stehen. An dieser Standuhr waren Pfauenfedern beschäftigt, 500 Pfauenfedern, die hingen also in Höhe von dem Ziffernblatt hinten dran und konnten mit Motoren bedient werden, sodass die Pfauenfedern sozusagen so ein Pfauenrad geschlagen haben um das Zifferblatt herum so ungefähr. Und diese Installation heißt Anschwellen, Abschwellen und im angeschwollenen Zustand sind die Straußenfedern dann eben aufgeklappt. Der Sinn dieser ganzen Arbeit ist sozusagen ein archaischer Ursinn, eine Urbewegung des Menschen überhaupt.
Wenn man Popsongs daraufhin abklopfen würde, wie sie sich zu Orgasmuskurven verhalten, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass da Korrelationen zu finden sind. Erektion groß und wieder weniger groß und dazwischen was schön.
Hartwig-Fans mit musikalischen Eindrücken von der diesjährigen Ars Electronica. Und das Gewinnerstück in der Kategorie Digital Music und Sound Arts des diesjährigen Prix Ars Electronica, das hören Sie hier im Ausschnitt, die Lichtsoundskulptur Torso Nummer 1 des österreichischen Künstlers Peter Kutin. Torso von Peter Kutin und er ist jetzt unser Gast, der Komponist, Musiker, Klangkünstler, Produzent und Gewinner der diesjährigen Goldenen Nika. Peter Kutin, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Lassen Sie uns diese Lichtsoundskulptur kurz beschreiben. Sie hängt in einem wirklich großen, abgedunkelten Raum. Vier Lautsprecher auf vier Rotoren drehen sich auf einer Achse von ungefähr 2 Metern Sie erzeugen Schallsignale, Rückkopplungen. Dazu hören wir ab und zu so eine helle Stimme. Und flankierend gibt es immer wieder so stroboskopartige Lichtfetzen. Also das ist eine wirklich psychedelische Windmühle. Sie nennen es aber nicht Windmühle, sondern Klapotetz. Ich kannte das Wort nicht. Was ist das? Warum ein Klapotetz?
Das ist die Ausgangsidee oder Versuchsanordnung gewesen, weil ich damals in der Südsteiermark Atelier hatte, in einer Abgeschiedenheit, und mein einziger Nachbar war Tischler, der gegenüber eine Werkstatt hatte. Und er war bekannt dafür, dass er den größten Klapotetz der Welt gebaut hat.
Was ist ein Klapotetz?
Ein Klapotetz ist eine Holzkonstruktion, ein hölzernes Windrad, das man dort in der Weingegend, also in der Südsteiermark und in Slowenien vor allem, verwendet hat. Oder auch noch verwendet eigentlich. Dass sie bei Wind eben dreht und über Schlagsystem eben so perkussive Signale erzeugt, die Starre dazu bewegen, von den Feldern abzuziehen und nicht die Trauben aufzufressen, und gleichzeitig schickt es durch die Vibration und durch den Stamm die Vibration in den Boden, und das nervt die Wühlmäuse und die hören auf, die Wurzeln anzuknabbern.
Okay, also Ihr Klapotetz, der ist nicht geeignet, um Tiere zu verbrämen, aber man braucht fast ein bisschen Mut, um sich diese Installation wirklich eine halbe Stunde ungefähr, und die braucht es, zu geben, denn das ist wirklich eine, das ist keine Installation, wo man eben mal kurz reinhuscht, ein, zwei Minütchen guckt und wieder rausgeht. Die soll wirklich was mit einem machen. Und an der Tür steht schon eine Installation nicht für Epilepsiepatienten. Was passiert denen, die sich auf den Torso einlassen?
Ja, das ist ja prozessuale Arbeit, die eben aus, das war vorher der Klapotetz und dann habe ich es Torso genannt, weil ich gemerkt habe, okay, Stück für Stück entfernt sie das natürlich total von dem, was eigentlich ein Klapotetz ist. Und ebenso wie wenn man den Kopf und Arme abschlägt, dann erkennt man immer so in Grundzügen die Ursprungsform. Und mir hat dann mehr und mehr interessiert die Kreisbewegung, die ja eine der simpelsten Bewegungen ist und für Oszillieren steht. Also jede Sinuskurve kannst du einen Kreis darstellen. Alle Teiltöne, also jeder Klang ist aus Sinustönen aufgebaut und kann dann wieder in die zerlegt werden. Das habe ich dort auch mit der Stimme gemacht, die auftaucht. Und die wollten so ein Narrativ reinbringen, diese Kreisbewegung versuchen zu überdeutlich darzustellen durch diese Lichtmuster, die an Blenden und dann aber auf der Netzhaut hängen bleiben. Und eben durch so eine Abwechslung aus elektronisch generierten Tönen, die aus diesem Vierkanalsystem auftauchen und sie aber mit dieser Stimme eine Hybride eingehen. Ne? Ja. So eine Mischform eigentlich zwischen diesem uralten, also das Klapotetz steht für mich für was total Altes. Also wahrscheinlich schon weit vor der Elektronik da gewesen ist, Klangskulptur kann man sagen, und da rein lasse ich halt den Geist der Elektrizität oder der Digitalität so durchwehen.
Und wenn man sich das gibt in dieser Gänze, dann geht man auf eine richtige Reise. Das ist wirklich eine Art psychotische Erfahrung. Man tritt wirklich in andere Bewusstseinszustände in gewisser Weise. Sie haben sich orientiert durchaus an Leuten wie William S. Burroughs, Allen Ginsberg, an deren psychotischen Reisen.
Ja, es gibt zum Beispiel, also die Dream Machine ist ja eine der simpelsten Licht-Trance-Maschinen, die es gibt, und die Beat-Poeten eben sind da ja, haben ja auf die geschworen, um sich inspirieren zu lassen, und da muss man halt einen Schritt drauf zugeben und eine gewisse Zeit lang sie dem aussetzen, und dann öffnet sich, passiert halt was in der Wahrnehmung, was, oder überhaupt mit einem Zustand, wo man nicht mehr genau weiß, was passiert jetzt eigentlich und wieso, und dieser Zustand interessiert mich halt total, und ich habe versucht, dieses Stück so zu konstruieren, dass man da immer, dass das sie intensiviert, aber dass man dann halt wieder so ein bisschen aufgefangen wird, dass man diese 30 Sekunden in einer Wechselwirkung durchstehen kann, wenn man will.
Ja. Dieses Prozedere der Beat-Poeten, das ist ja nun schon ein, zwei Wochen her. Warum passt diese Installation so gut in unsere Zeit?
Da geht es viel eben, glaube ich, um diese Kreisbewegung, also dieser Torso, dieser Drehmoment wird sehr schnell und wird dann eigentlich fast nicht mehr als Bewegung wahrgenommen, sondern als Standbild. Und das ist vielleicht so, wenn man Paul Virilio hernimmt, der ja inspirierend dafür war, ist der Begriff eines rasenden Stillstands. Ja, wo es in der heutigen Zeit eigentlich, wo so viel Information da ist, wo ist wirklich die Bewegung, wo ist der Fortschritt? Und das ist so ein bisschen ein Sinnbild dafür, macht das auf.
Und ein Nebendetail dieser Arbeit gefällt mir auch sehr. Sie war nicht wirklich teuer, denn die Lautsprecher zum Beispiel sind Fundstücke. Wo kommen die her?
Ja, also die erste Version vom Toro, so damals hieß er sogar noch Klappotets, antifaschistischer Klappotets. Der war nur aus alten Fahrrädern und die Lautsprecher habe ich so aus einem alten Bahnhofsgelände ungefragterweise entwendet, aber die lagen da nur mit den Kisten rum, niemand hat sie verwendet. Also es war alles nur wirklich zusammengetragenes Material und auch bei dieser Version, das ist ja ein Prozess, das geht ja immer weiter jetzt mit so rotierenden Klangobjekten, ist nicht viel Budget dahinter eigentlich.
Peter Kutin, vielen Dank für Ihren Besuch und lassen Sie sich noch ordentlich feiern heute Abend. Hier heißt es eben weiter in YouTube-Analogie Unpacking Ars Electronica und das waren Eindrücke von der Eröffnung der 40. Ars Electronica aus Linz, ein Festival, wo buchstäblich jeder und jeder auf seine Kosten kommt. Expertiöse Mediennerds, Kunstinteressierte, aber genauso debatteninteressierte Leute mit Spaß an Experimenten oder solchen, die einfach nur zu guter elektronischer Musik tanzen wollen. Gründe gibt's genug, die Ars Electronica also noch bis Montag im österreichischen Linz.